Ja, Herr Haller, was sagen Sie dazu? Also wie sieht's aus mit der Verhandlungsbereitschaft von Google? Nein, aber ganz im Ernst. Also die US-Bibliotheken haben sich ja zum Teil, ich meine, sie haben Verträge gemacht mit Google, sie haben aber auch zum Teil Google kritisiert, unter anderem dafür, dass der Zugang, der eben möglich ist für die Nutzer der Bibliotheken, eigentlich zu eingeschränkt ist. Was sagen Sie zu dieser Art von Kritik, wenn es darum geht, das Wissen der Welt nutzbar zu machen und zur Verfügung zu stellen?
Also manchmal ist es so kompliziert, ich habe den Vertrag mit der Bayerischen Staatsbibliothek natürlich mit ausgehandelt, sollte ihn eigentlich kennen. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob die Digitalisate an einem Terminal oder an mehreren Terminals in der Bayerischen Staatsbibliothek genutzt werden, also müsste man da mal in Erfahrung bringen. Ich weiß, dass die Bayerische Staatsbibliothek mit der Lösung ganz zufrieden ist und uns mehrfach öffentlich auch gelobt hat für die Fortschritte. Insofern gehe ich mal davon aus, dass sie zufrieden sind und das nicht nur behaupten. Also wie gesagt, zu der Anzahl kann ich schlicht nichts sagen. Zu der Frage, warum die Verträge oder der eine Vertrag vertraulich ist, also das ist wirklich etwas so Normales, dass Verträge zwischen Unternehmen oder auch mit Institutionen vertraulich gehandhabt werden, das ist eigentlich ganz logisch. Also man möchte natürlich nicht unbedingt, dass jede Bibliothek, mit der man einen Nachfolgevertrag schließt, sagt, ich möchte es mindestens so haben wie die Bibliothek und dann aber noch ein bisschen besser. Das ist ja das Normale, was... Wie bitte? Das ist eine öffentliche Bibliothek, richtig. Aber wie gesagt, die Parteien haben sich beide darauf geeinigt, das vertraulich zu behandeln. Es steht aber auch nichts Besonderes drin, was irgendwie Anstoß erregen würde, denn es wurde schon so viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Also zum Beispiel fließt kein Geld. Es steht nicht in dem Vertrag, dass Google Geld bezahlt an die Bayerische Staatsbibliothek. Der Deal ist, die Bücher werden Google zur Verfügung gestellt, damit sie eingescannt werden, und die Bayerische Staatsbibliothek erhält ein Digitalisat aller gemachten Kopien, die sie behalten können, auch wenn es Google irgendwann nicht mehr geben sollte. Und das ist sozusagen der Grundrahmenvertrag, und viel mehr Interessantes steht, glaube ich, für den Normalbürger auch wirklich nicht drin.
Kommen wir zu dem, ich will mal jetzt ganz dreist sagen, spannenderen Vertrag, nämlich den Vertrag, der gerade in den USA verhandelt wird, wieder neu verhandelt wird. Da ist natürlich für uns wahnsinnig interessant zu erfahren, auf welche Zugeständnisse Google sich denn wird einlassen können. Und ich weiß nicht, wie viel Sie davon beantworten können, aber natürlich muss ich Ihnen die Frage stellen, wie sieht es denn aus? Wird es das Opt-in-Verfahren geben? Wird sich Google darauf einlassen, um das Settlement zu retten? Und wie wird die Regelung mit den verwaisten Werken aussehen? Zu welchen Zugeständnissen wird Google bereit sein?
Zu der Frage ist es deswegen so schwierig, Stellung zu nehmen, weil der 7. Oktober noch nicht stattgefunden hat. Und der 7. Oktober war der Termin, der aufgesetzt war von dem Gericht, um das sogenannte Fairness-Hearing stattfinden zu lassen. Also der Tag, an dem nicht nur Google und die American Authors Guild und die Publishing Association an einem Tisch sitzen mit dem Richter, sondern auch alle anderen, die Objections eingebracht haben. Dieser Termin findet nun nicht statt, beziehungsweise er findet statt, aber in geänderter Form. Nämlich er findet nur noch statt zwischen dem Richter und den streitenden Parteien. Und bei diesem Hearing, das sich jetzt Status Hearing nennt, wird der Richter möglicherweise mit den Parteien erörtern, wo er die Bauchschmerzen sieht, bevor er diesen Vertrag genehmigen wird. Es klang schon an, dass der Richter den jetzigen Vertrag möglicherweise nicht genehmigen wird. So wird es allgemein auch interpretiert. Und bislang ist aber noch unklar, wo genau die Bauchschmerzen des Richters liegen, der die Instanz sein wird, die den Vergleich genehmigt. Das heißt, erst nach dem 7. Oktober können sich die Parteien eigentlich sinnvollerweise Gedanken darüber machen, zu welchen Zugeständnissen sie bereit sind. Und vielleicht nochmal ein Satz dazu. Was passiert eigentlich, da wurde heute nämlich noch nicht drüber geredet, was passiert eigentlich, wenn der Vergleich nicht zustande kommt? Es ist ja nicht so, dass dann der Rechtsstreit aufhört, denn Google ist verklagt worden von den streitenden Parteien. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die American Authors Guild und die Publishing Associations nehmen die Klage zurück. Das hieße, Google könne weitermachen mit dem Einscannen der Werke. Oder die zweite Alternative ist, der Streit geht weiter. Und dann wird es irgendwann eine gerichtliche Entscheidung geben, die möglicherweise in die Berufung geht. Und dieser Streit könnte sich möglicherweise noch viele Jahre hinziehen. Deswegen bin ich bei dieser Art von Diskussion über das Google Book Settlement, gerade hier in Deutschland, auch immer so ein bisschen, ja, das ist alles sehr wichtig, darüber zu sprechen. Aber eigentlich sollten wir in Deutschland uns eher Gedanken machen, was passiert eigentlich danach oder was passiert hier in Deutschland? Denn dieses Settlement betrifft Deutschland nur am Rande. Das muss man wirklich klar so sagen, auch wenn einige Verlage und einige Autoren natürlich berechtigte Interessen an den US-Copyrights in Amerika haben. Also das soll überhaupt nicht wegdiskutiert werden. Natürlich betrifft der deutsche Autoren. Aber ich glaube, das ist nicht der Bereich, wo deutsche Autoren und deutsche Verlage viel Geld verdienen werden in der Zukunft. Das heißt, die Themen, die heute Morgen diskutiert wurden, also Gesetzgebung zu verwaisten Werken, das ist sicherlich ein Thema, über das man in Deutschland viel mehr diskutieren sollte. Und da hat Google wahrscheinlich unbeabsichtigt doch einen ziemlich großen Beitrag zugeleistet, dass darüber inzwischen diskutiert wird. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass diese Diskussion, völlig egal, was mit dem Settlement wird, hier in Deutschland auch ein bisschen nachhaltiger geführt wird.
Können wir vielleicht gleich nochmal darauf zurückkommen, eine Anmerkung?
Ja, ich wollte noch eine Nachfrage stellen. Und zwar, Sie weisen ja sehr zu Recht darauf hin, dass es jetzt um eine Lösung gestritten wird, die zunächst mal für die USA Bedeutung hat. Was noch nicht angesprochen wurde und wo ich denke, wo Google einen großen Beitrag leisten könnte, der auch über die USA hinaus reichen würde, ist, wenn Sie an die Gruppe der Autoren denken, die über die Rechte an ihren Werken, also über die Rechte zu einer elektronischen Publikation verfügen und die aus welchen Kontexten heraus auch immer, Wissenschaften mag einer sein, ein Interesse daran haben, dass ihre Werke zugänglich gemacht werden, denen aber ein organisatorischer Hintergrund fehlt, das zu organisieren, wenn Sie ihnen dort ein Angebot machen würden. Das heißt, wenn Sie sagen, wir, so wie Sie jetzt an dieser Book Registry arbeiten, versuchen, so etwas nochmal maßgeschneidert zu machen, dass die Leute die Sachen zugänglich machen wollen, die diese Rechte haben, die aber eben nicht über die entsprechenden Kompetenzen und so weiter verfügen. Das heißt, sie machen ein Angebot, mit auch geprüft durch irgendwelche Leute, die der Sache dann das Vertrauen geben. Und sie zeigen, dass dieses Angebot auch ein Angebot ist, was zu einer freien Verfügbarkeit ist und wo ihr kommerzielles Interesse durch Werbung beispielsweise befriedigt wird, weil das sehen wir ja natürlich ein, was aber ansonsten nicht in ein System hineinläuft, wo hinterher unter Umständen irgendwann mal die Schotten dicht gemacht werden. Ich glaube, das wäre ein großes Signal, was gut wäre für die Zugänglichmachung von Wissen und gut wäre für das Image von Google.
Jetzt muss ich mal eine Verständnisfrage stellen, denn das Programm gibt es ja. Das nennt sich Google Verlagsprogramm.
Ja, über die Verlage. Aber wir haben jetzt, die Verlage haben das Problem, dass sie die Rechte bekommen haben von den Autoren und sie wissen natürlich nicht, welches genaue Interesse jetzt bei den Autoren ist. Also die Verlage könnten nicht ohne weiteres auf ein Honorar verzichten, was sie ja in Anteilen unter Umständen an die Autoren weitergeben müssen. Aber in den Fällen, wo die Rechte noch bei den Autoren liegen und diese Autoren aus welchen Gründen auch immer bereit wären, ihnen ein einfaches Nutzungsrecht zu übertragen, ohne dafür entlohnt zu werden, denen könnte ein Angebot gemacht werden und als Gegenleistung würden sie die Zugänglichmachung unter natürlich guten Bedingungen ermöglichen. Deswegen wäre das eine Parallellinie und auch nicht konfliktär zu den Verlagen.
Also der Begriff Verlagsprogramm ist vielleicht insofern ein bisschen irreführend, als dass auch einzelne Autoren an dem Verlagsprogramm teilnehmen. Also wenn jemand über alle Rechte verfügt an einem Buch, spricht überhaupt nichts dagegen, dass eine Einzelperson sich bei Google meldet und sagt, ich möchte gerne teilnehmen. Ich möchte ein Buch mit einem bestimmten Umfang zur Verfügung stellen und auch wirtschaftlich daran partizipieren. Und wenn Sie in der Lage sind, solche Personengruppen auch noch zu größeren Gruppen zusammenzufassen, umso einfacher. Also
Wir haben offenbar heute immer die Situation, dass immer gerade der Falsche auf dem Podium sitzt. Jetzt wäre Herr Keuchel gefragt, der mehr Werbung dafür machen kann, was denn eigentlich das Verlagsprogramm ist. Ne? Heute Morgen waren Sie gefragt, als Herr Keuchel diese Fragen nicht beantworten konnte, die an ihn gestellt wurden. Aber gut, wir tasten uns ja vor, das ist ja der Sinn der Sache.
Ich kann Ihnen gleich einen Vertrag hier lassen, also so ist nichts.
Ach, Sie haben sowas dabei, ja? Elektronisch, oder? Herr Steinhauser möchte sich gerne noch dazu äußern und dann möchte ich das Ganze jetzt wirklich auch schon für Fragen öffnen. Wir hatten ja gesagt, es soll genug Zeit geben, gerade natürlich bei diesem Abschlusspanel. Die ersten Meldungen habe ich auch schon gesehen, also überlegen Sie sich, was Sie wissen möchten. Ich wäre Ihnen natürlich sehr dankbar, wenn Sie nicht nur Fragen für Herrn Haller hätten, aber da will ich Ihnen keine Vorschriften machen.
Ja, ich wollte nur mal noch mal bemerken, dass wir eigentlich nur im Großen und Ganzen zumindest jetzt plus minus ein paar Jahre über die Vergangenheit reden, also über Dokumente, die es jetzt bereits gibt. Es wird ja, und wir arbeiten massiv daran, andere auch, Google nicht zuletzt auch, in Zukunft ja so sein, dass de facto kein Dokument mehr, kein Buch mehr nicht digital erzeugt wird, sondern höchstens es wird digital erzeugt und dann auch auf Papierform zur Verfügung gestellt. Und dafür wird es in Zukunft ja sowieso Lösungen und Modelle, auch Geschäftsmodelle, auch rechte Modelle, gerade für freien Content und für Autoren, die ihren Content frei zur Verfügung stellen möchten, geben. Wir planen zum Beispiel da fernab des DRMs über ein Watermarking dem Autor das Recht zu geben, zu sagen, wie lang etwas rechtebehaftet ist. Was ja
können Sie das kurz erläutern?
Watermarking, ja, Watermarking, bitte? Ich nahm an, das sei heute schon mal gefallen, ich war jetzt nicht den ganzen Tag da. DRM verschlüsselt ja hart den Content, das heißt, wenn Sie eine Lesesoftware oder ein Lesegerät haben, das den entsprechenden Gegenschlüssel, also den Schlüssel zum Schloss nicht hat, dann können Sie diesen Content nicht anschauen. Das ist insofern ärgerlich, als damit ich gehandicapt bin und das ist genau das, woran Musik- und Filmindustrie mehrfach gescheitert ist. Zumindest die Musikindustrie jetzt eingesehen hat, dass es großer Quatsch war und seitdem auch alles ein bisschen besser wird. Die Verlage bauen da noch massiv drauf. Auch da wird man lernen müssen, dass das leider ein Holzweg ist. O'Reilly macht es jetzt schon vor, dass es ganz prima auch ohne geht. In China ist es auch gang und gäbe, witzigerweise Verlage, die da Bücher drucken auf Papier, bringen gleichzeitig selbst das Buch in digitaler Form kostenlos raus, weil es wird ja dann trotzdem auf Papier gekauft, weil die Leute mögen das. Das ist auch ein Möbel, das stellt man sich auch hin. Ist offenbar nicht so ein großes Problem, wie man immer dachte. Und Fairness ist auch größer in der Bevölkerung verbreitet, als man das gemeinhin denkt. Worauf ich eigentlich raus wollte, das Watermarking ist ein nicht verschlüsselndes Verfahren, bei dem zum Dokument einzig die Informationen gespeichert hat, a, wer die Rechte daran hält und b, wer es denn gekauft oder erworben oder sonst irgendwie bekommen hat. Das kann man da natürlich mit Aufwand entfernen. Damit ist es dann aber auch ein Dokument, dessen Ursprung nicht mehr dokumentiert ist. Ich als Autor bin massiv daran interessiert, dass ich nur mit solchen Dokumenten authentifiziert oder in Verbindung gebracht würde, die auch wirklich von mir sind. Und ich kann jederzeit sagen, ein Dokument, das nicht von mir unterzeichnet, also mit einem Watermark versehen ist, ist gar nicht von mir. Das könnte verfälscht, verändert worden sein. Das ist eigentlich der Hauptgrund für so eine Unterschrift. Und gleichzeitig könnte man in solchen Watermarks eben dazu definieren, ich habe das jetzt geschrieben und das ist jetzt für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder für eine Woche oder für zwei Jahre Rechte behaftet und danach ist es frei. Dann würden sich solche Probleme nämlich überhaupt gar nicht mehr stellen. Meistens, gerade im Wissenschaftsbereich, sind es kürzeste Zeiträume, in denen dieser Content überhaupt Geld wert ist und danach wäre er sinnvolle Bereicherung für die Allgemeinheit. Da geht es ja darum, drei Firmen arbeiten an wissenschaftlichen Experimenten. Wer schafft es als erstes jetzt, das oder das oder das hinzubringen? In einem Jahr ist das völlig belanglos, dann sind sämtliche Patente angemeldet, alle Forschungen sind gemacht und die Produkte laufen. Danach ist es dann im Prinzip möglich, das Wissen von vornherein frei zu gestalten. Worauf ich raus wollte, in Zukunft haben wir das Problem also sowieso nicht. In Zukunft wird alles von vornherein digital erzeugt und es wird dazu Modelle geben, rechte Modelle und Verwertungsmodelle, mit denen alle einverstanden sind, weil jeder völlig im Face-to-Face mit dem Verwerter eben das aushandeln kann. Da wird es vernünftige Setups geben, die funktionieren. Wir reden nur über die Dokumente, die jetzt schon existieren, die nicht digital sind. Und es klingt für mich immer so ein bisschen so, dass man sagt, so Google, wenn Sie das schon scannen wollen, dann muss es dann hinterher aber auch für alle frei und verfügbar sein. Und dabei vergisst man schnell, dass dieser logistische Aufwand, der dahinter steckt, gigantisch ist. Millionen von Dokumenten, Büchern zu scannen, das macht man nicht eben so. Das ist irrsinnig teuer und dass es überhaupt passiert, ist ganz und gar großartig. Ich finde, man sollte die Lösungen, die daraus entwickelt werden, jedem anderen auch erlauben. Aber wir werden dann relativ schnell sehen, dass die allerwenigsten Unternehmen überhaupt dazu imstande wären, es einem Unternehmen wie Google gleich zu tun. Letztlich, glaube ich, könnte man damit leben zu sagen, okay, die Lösung, die hier erarbeitet wird, egal wie die aussieht, möchte bitte allen Unternehmen, die das möchten, zur Verfügung stehen. Und da es natürlich keinen Sinn macht, es 3, 4, 5 Mal zu scannen, weil das ja widersinnig ist, würde man dann eben sagen, okay, das Dokument ist schon gescannt, ich spare mir also den Aufwand, das zu scannen, ich will aber die gleichen Verwertungsrechte wie Google, also einigt man sich entsprechend im Vornherein darauf, zu welchen Konditionen, nämlich zu den Scankosten und zu den Logistikkosten im Prinzip, die man hätte aufwenden müssen, man diesen Content mit den gleichen Rechten auch verwerten dürfte, die da entstanden sind. Und dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich kein Problem, dann ist das Fairplay für alle und wir schaffen es, Content, der sonst niemals, nie nicht digitalisiert werden wird, für alle verfügbar zu machen. Und das ist doch eigentlich, worum es geht.
Wäre das eine elegante Lösung, um den Vorwurf der vor allen Dingen Kartellrechtler aus dem Weg zu räumen, oder?
Ja, ich wollte noch eine andere Sache sagen und zwar ist es in der Tat nicht allzu attraktiv und es ist ziemlich schwierig, Unternehmen zu finden, die alte Bestände von Büchern einscannen. Also das haben wir daran gesehen, dass die Bayerische Staatsbibliothek nicht einfach einen Vertrag mit Google geschlossen hat, sondern sie hat das Ganze ordnungsgemäß ausgeschrieben. Das heißt, es gab ein europäisches Vergabeverfahren. Die Bayerische Staatsbibliothek hat genau definiert, was sie haben möchte und was sie bereit ist zu zahlen. Und da die Zahl 0 lautete, gab es nur ein Unternehmen europaweit, das bereit war, diese Digitalisate herzustellen für die Bayerische Staatsbibliothek und für Google selbst natürlich auch. Also daran sieht man, es ist nicht so, dass der Markt so groß ist, dass sich jeder da eine goldene Nase dran verdient. Vor allen Dingen an den alten Werken, also an den Werken, die nicht mehr verlegt werden oder die sogar gemeinfrei sind, wie bei der Bayerischen Staatsbibliothek.
Gut, Rainer Kuhlen hatte ich gesehen, hatte sich schon gemeldet und hatte eine Frage. Bitte kurz aufs Mikro warten und dann bitte auch andere schon. Vielleicht halten Sie die Hand hoch, damit ich schon mal weiß.
Am Schluss will ich auch eine Frage stellen, aber vielleicht eine kurze Ergänzung. Also mein Name ist Rainer Kuhlen, ich bin der Sprecher von dem Aktionsbündnis. Die Position hat ja Herr Bruch ja schon alle wunderbar dargestellt. Ich will nur ergänzen etwas. Gabi Beger hat gesagt, Sie wollen von der Bibliothek in Verhandlungen mit Google gehen. Ich war im August, September immer auch in den USA, in Kalifornien und habe die Gelegenheit wahrgenommen, tatsächlich mit Google Book Search dort direkte Verhandlungen in Mountain View schon mal anzufangen. Die werden jetzt fortgesetzt, nächste Woche sind weitere Gespräche vorgesehen, also mit Dan Clancy und dem anderen Mitarbeiter, der heißt tatsächlich bei Google Adam Smith, sollte man nicht glauben bei Google.
Und, es gibt auch James Bond.
Ja, gibt es auch. Und die Positionen sind eigentlich relativ klar und ich denke schon, dass wir von der Wissenschaft genau in die Richtung, wie das Christoph Bruch geschildert hat, zu einer Einigung kommen werden. Wir haben von der Wissenschaft Interesse, dass die Materialien frei zugänglich sind und deshalb auch Probleme mit dem Verlagsprogramm. Wir werden uns kaum als Aktionsbündnis unter ein Verlagsprogramm subsumieren lassen wollen, wo die Interessen natürlich eher kommerzieller Art sind, sondern wir wollen den freien Zugriff, dass damit verdient werden kann, sei es über Werbung oder sogar über andere kommerzielle Pay-per-View-Dienste. Keine Probleme damit, solange parallel auch der freie Zugriff gewährleistet ist. Und dort wird es in der Tat darauf ankommen, so eine Art Registry aufzubauen, ob damit so eine Verwertungsgesellschaft Wissenschaft entsteht, wollen wir mal abwarten, mal schauen. Aber wo Autoren in Deutschland sich hier positionieren können und sofern sie Rechte an den Werken haben, und das sind weniger die Bücher in der Tat, wo die Rechte ja übergeben worden sind, sondern vielmehr die sogenannten Inserts. Also die Beiträge in Festschriften, in Sammelbänden, in Proceedings, wo in der Regel die Autoren die Beiträge, Rechte noch weiterhin haben. Und das ist eigentlich der interessantere Teil, für die Wissenschaft der interessantere Teil, die Proceedings von Konferenzen und so weiter. Und dort ist so ein großes Reservoir tatsächlich da, was über solche Registry dann erfasst werden können. Und da wollen wir versuchen, entsprechende Aktivitäten zu entfalten, dass die Autoren in Deutschland zunächst mal dann ihre Rechte zum vollen Digitalisieren, zum vollen anzeigen, nicht 10%, 20% weitergeben. Und was noch ein Interessantes ist, du hast es kurz angedeutet, Christoph, damit wäre auch die Barriere USA überwunden. Bislang sind ja die ganzen Google Book Search Bestände ja nur in USA frei suchbar. Wir können natürlich über Proxy-Server dazugreifen, die Tricks haben wir alle, aber im Grunde ist das ja nicht im Programm voll verfügbar. Und das ist einer der entscheidenden Punkte, dass sowohl Google haben möchte, um damit weltweite Präsenz zu haben und auch für uns in deutschen Wissenschaft, dass damit die Werke, die Rechte weltweit freigegeben werden können. Das wäre also der Einstieg, dass die deutschen Beiträge aus der Wissenschaft dann frei zugänglich gemacht werden. Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen weiter aushandeln, auch keine Verträge, 400 Seiten, aber mit einer Vereinbarung hoffentlich dann wohl auf den Weg bringen. Damit ich aber nicht nur ein Statement mache, eine kurze Frage zum Schluss an Gabi Beger. Du hast dann gesagt, also E-Texte, Bestände der Bibliotheken, für jedermann zugänglich, WLAN von wo immer. Das hat mich etwas gewundert. Das Urheberrecht hat in § 52b, die verbietet, dass die Bestände der Bibliotheken außerhalb der Leseplätze in Bibliotheken dort zur Verfügung gestellt werden. Wie erklärt sich das? Auch ihr in der Staatsbibliothek dürft eure Eigenbestände nicht über WLAN und Universität bereitstellen. Das war ein bisschen, kam mir für mich ein bisschen komisch rüber. Und die zweite Frage direkt anschließt, wenn, wie du sagst, alle Bestände der Bibliotheken elektronisch verfügbar sein können. Wieso brauchen wir dann noch 280 wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland?
Ja, das ist eine wunderbare Steilvorlage. Ich hatte mich gerade auch gemeldet und damit kommt es. Natürlich auf so einem Podium sagt man immer alles etwas zusammengezogen und da kann der Eindruck entstehen, dass man sozusagen den Gesamtbestand, den man in einer Bibliothek hat, digitalisieren und eben weltweit dann für die eigenen registrierten Nutzer zugänglich machen kann. Das ist ja nicht so. Das, was man kann, sind erstmal die urheberrechtsfreien Dinge, die kann man selbstverständlich einscannen und kann die frei zugänglich machen. Und dann haben wir eine kleine Grauzone, das ist das, womit Google eigentlich gerade kämpft und worauf ich nämlich ganz gerne wieder zurückkommen würde. Wie sieht es mit verwaisten, vergriffenen Werken aus? Open Access ist hier nämlich nur ein ganz kleiner Teil, aber auch da gilt es in Deutschland, dass wir diese Bewegung mehr unterstützen, auch rechtliche Rahmen dafür schaffen. Das andere ist natürlich, dass man immer appelliert an Wissenschaftler auf der anderen Seite, aber nutzt der Appell gar nichts, wenn ein Renommee vorliegen muss. Das heißt, ich muss in bestimmten Verlagen veröffentlichen und ich muss Verträge unterschreiben, die ausschließliche Nutzungsrechte an den Verlag einräumen. Dann kann ich nicht den Wissenschaftler verurteilen. Hier irgendwo wurde gerade so vorhin gesagt, die Geisteswissenschaftler sind etwas anders betroffen. Das gilt auch für Naturwissenschaftler, eben die den nächsten Lehrstuhl erklimmen wollen und die ganz einfach in einer Zeitschrift von Elsevier unterschreiben und veröffentlichen möchten und dann bekommen sie das auch. Hier gilt es nicht so sehr ans Bewusstsein zu appellieren, sondern vielmehr rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Open Access Rechte nach diesem ganz kurzen Zeitraum, wo gerade solche wissenschaftlichen Erkenntnisse von Brandinteresse sind, also noch verkauft werden können, dass dann der Urheber wieder Open Access Rechte ausüben kann. Das ist ein ganz anderes Feld, darauf möchte ich aber gerade zurückkommen, auf diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, weil wir im Moment Rainer Kuhn hat es angedeutet, wir haben so ein paar Privilegien für die Zugänglichmachung von Beständen in Bibliotheken, die noch urheberrechtlich geschützt sind. Die sind noch schlimmer als bei Google. Das heißt also auch auf das Bibliotheksgebäude bezogen. Und ich muss auf der anderen Seite sehen, ist eine Zweigstelle noch, gehört das auch zu der Bibliothek, ja oder nein? Und wir befinden uns sogar in einem Rechtsstreit darüber, ob man nun das, was man dann digital zugänglich machen kann, auch wieder kopieren darf. Wie Sie sicherlich jetzt alle denken, oh Gott, hoffentlich kommt kein juristischer Vortrag, will ich auch gar nicht halten. Ich will Ihnen nur sagen, dass das Recht in der Zwischenzeit bei der Zugänglichmachung zu Wissen so kompliziert geworden ist, dass es gar kein Mensch mehr nachvollziehen kann und dass vor Angst, dass man Rechtsverletzungen begeht, viele durchaus mögliche Dinge überhaupt nicht, Angebote sich überhaupt nicht vollziehen und wir nur noch zwei Lager nämlich sehen, einen zu überreden, doch bitte alles Open Access zu stellen und das andere ist, dass man sagt, oh Gott, dann lizenziere es lieber und wo du keinen Urheber mehr findest und keinen Verlag, das lässt du eben lieber und gehst dann eben auf die urheberrechtsfreien Dinge zurück. Das ist übrigens in der Regel vor 1920 erschienen, nur damit man mal so eine Zeitschiene hat, was urheberrechtsfrei in der Regel ist. Und wir müssen uns einfach damit mal beschäftigen, warum es Deutschland und auch gerade Europa, weil ja ganz vieles über EU-Richtlinien geregelt wird, weil also das Recht in der Europäischen Gemeinschaft harmonisiert wird und damit auch das Urheberrecht, wie wir es hinbekommen, dass hier wieder eine freie Zugänglichkeit ist und das, was ich anfangs sagte, wie können wir den Urheber eigentlich mal wieder stärken, dass der sagt, ich entscheide und danach wir hier nicht wirtschaftliche Interessen hin und her balancieren und vielleicht sogar moralisch manchmal Wissenschaftler erpressen müssen, du bist doch auch für Open Access. Und der sagt dann aber, ja, nächstes Jahr gerne, aber erstmal möchte ich noch den Job haben. Also das, finde ich, ist so das Ungesunde. Das heißt, ich möchte lieber einen großen Rahmen auch nochmal anregen, zu diskutieren, wie gehen wir hier mit verwaisten, vergriffenen Werken um? Ist das, was die Auffassung von Google in Amerika und in den USA, wo auch die Gerichte sagen, da gibt es ja Fair Use, das heißt ja, wenn es eben für die Wissenschaft und für die Bibliotheken ist, dann soll das durchaus möglich sein, wenn ich den Rechteinhaber verdammt nochmal nicht mehr finde, ja, dann soll trotzdem das Werk zugänglich gemacht werden können. Wir versuchen hier in Deutschland Konstrukte zu finden, wir sind ja in den Verhandlungen mit den Verwertungsgesellschaften, die Bibliotheksverbände, also die pragmatischen Lösungen, die sind da. Der Wille ist da, dass wir übereinstimmt durchaus durch Hinterlegung von Geld den Willen des Urhebers auch befrieden wollen, wenn er dann irgendwann mal wieder auftauchen sollte. Aber das, die Regierung, der Staat reagiert überhaupt nicht darauf. Und Frau, ich habe den Namen jetzt vergessen, unserer neuen, ich will Frau Pakuschan, die kann gar nicht dafür, sondern die EU, also unsere neue... Ja, Frau Reding hat dazu aufgerufen und gewarnt, Kinder, werdet schnell, macht etwas, schafft Rahmenbedingungen, dann können wir nämlich irgendwann über alles verfügen. Über Open Access, wir haben ja gehört, da gibt es durchaus die Plattform, denn es kann nicht sein, dass jeder Urheber irgendwas frei ins Internet stellt. Das kann er tun, aber der wird nicht mehr gefunden. Das ist wie ein gut sortierter Buchladen, so müssen wir uns auch das Internet heute vorstellen. Und da komme ich mal zu dem, Rainer, wieder zurück. Selbstverständlich wird es die Bibliotheken geben. Die Aufgaben, die vor uns liegen, die sind noch Jahrhunderte alt, bevor wir die Bestände, die da alle sind, vermittelt haben. Und es gibt inzwischen in den Bibliotheken ganz andere Aufgaben, nämlich das gemeinschaftliche Lernen, die Kommunikation. Und deshalb sind Bibliotheken inzwischen auch nicht mehr um 18, 19 Uhr zu. Die sind nicht ohne Grund erst um 22 und 24 Uhr angeraten, die Lichter auszumachen und manche haben sogar rund um die Uhr, weil es diesen Bedarf gibt, eben einmal das hybride Studieren, eben das, was noch gedruckt da ist und was im Internet ist und dieses Kommunizieren an einem Ort zu vollziehen. Also ich glaube, die Aufgaben in Bibliotheken haben sich nur gravierend geändert und sie sind so eine Plattform, wo man so sitzen kann und sich angucken kann und das ist ein räumlicher Chatroom geworden.
Ja, das ist auch dann eine Community. Ne? Ist ja heute alles eine Community, die Bibliothek ist dann auch eine Community. Frau Pakuschan weiß ja, was sie zu tun hat. Ne? Wir haben sie ja heute Morgen auch schon darauf hingewiesen und sie hat auch gesagt, sie verwehrt sich gegen den Vorwurf, untätig zu sein. Ne? Also wir sind jetzt sehr gespannt, was demnächst passiert. Hängt ja vielleicht ein bisschen auch davon ab, wer dann der nächste Dienstherr da sein wird oder die Dienstfrau im Justizministerium. Da sind wir dann mal sehr gespannt. Es gibt eine weitere Frage, Marin Majetzer. Stehst du kurz auf, dann weiß man, wo das Mikro hin muss.
Hallo? Ja. Ich habe eine Frage zu den Digitalisaten. Also die werden den Bibliotheken, also in dem Fall jetzt der Bayerischen Staatsbibliothek, ja überlassen. Das ist Teil des Vertrages. Gehören dann die Digitalisate der Bayerischen Staatsbibliothek oder hat die Bibliothek ein Nutzungsrecht? Und daran angeschlossen eine Frage, die heute Morgen schon aufgetaucht ist. Sollten diese Digitalisate dann irgendwann frei flottierend im Netz landen? Plant Google dann eine Verfolgung dieser Rechtsverletzung?
Also erste Antwort, die Digitalisate gehören dann der Bayerischen Staatsbibliothek. Also wie ich sagte, selbst wenn es Google nicht mehr gibt, bestehen die Digitalisate fort und die Bayerische Staatsbibliothek kann sie auch weiter verwenden. Zu der zweiten Frage, ob Google Piraten oder wie auch immer man sie dann bezeichnen möchte, verfolgt auf Peer-to-Peer-Netzwerken und so weiter, kann man sich vielleicht mal angucken, was Google im Bereich YouTube macht. Da gibt es ja schon etwas mehr Erfahrung. Ja, wir verfolgen die. Wir gucken uns das ganz genau an, was passiert. Wir stellen auch Rechtsverletzungen teilweise fest und verfolgen das. Ich habe nur ehrlich gesagt nach wie vor den Glauben, dass das bei Büchern nicht in der gleichen Art und Weise wie vor allen Dingen bei MP3-Files passieren wird. Denn das, was Google anbietet, ist ja vor allen Dingen die Durchsuchbarkeit in einzelnen Büchern und nicht so sehr das fertige PDF. Denn die wenigsten lesen tatsächlich ganze Bücher bei Google. Also nicht mal die gemeinfreien Werke werden von vorn bis hinten gelesen. Also es kommt weniger darauf an, es zu besitzen, sondern es kommt mehr darauf an, darin zu blättern. Und deswegen hat man auch von diesem Digitalisat nicht allzu viel. Also das ist jedenfalls mein Glaube, wobei es natürlich auch irgendwo Digitalisate dann geben wird. Aber da ist die Buchindustrie dann in der gleichen Gruppe mit der Musikindustrie und der Filmindustrie, die inzwischen gerade in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, ja ganz effektive Möglichkeiten gefunden haben, auch dagegen vorzugehen. Und inzwischen ist es auch für die Urheber sehr viel leichter, an die Informationen der Uploader zu kommen. Also auch da gab es ja nun einige Änderungen im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, sodass man, glaube ich, schon Sachen verfolgen kann. Und das machen wir auch und auch ganz erfolgreich.
Ah, in Ordnung. Mehr Fragen. Holm Friebe, bitte.
Ja, ich glaube, gerade das wird sich ändern, wenn dann wirklich Geräte wie Texter durchgesetzt werden. Aber ich fand einen Hinweis von Herrn Steinhäuser sehr interessant, dass wir bisher nur über Bücher reden, die schon auf Papier da waren. Und wenn wir den Zeithorizont etwas eröffnen nach vorne, dann werden wir über Bücher reden, die es eigentlich nur noch digital gibt. Und daran anschließt sich die Frage der Zukunftssicherheit dieses gespeicherten Wissens. Rein individuell hätte ich ein Problem damit, Bücher zu kaufen, die eben im EPUB-Format sind, dann noch DRM bewährt und nur auf einem Gerät laufen. Wenn ich vorhabe, wirklich länger mit diesem Buch umzugehen, wie das mit Papierbüchern problemlos möglich ist. Und auf der höheren Ebene ist es die Frage, wie werden diese Wissensbestände eigentlich nachhaltig gesichert? Wie verändert sich die Bibliothek dadurch, wenn sie eigentlich digitale Formate verwalten muss? Und wir sehen das Problem bei bestimmten Bildformaten, digitalen Bildformaten, die nicht mehr auslesbar sind, bei Software, für die es dann eigene Rechenanlagen im Keller gibt. Und wir hatten vorhin das Emittentenrisiko. Was ist, wenn Google pleite geht? Also diese Serverfarmen, die sie da betreiben, die betreiben sich ja auch nicht von selbst weiter. Wie sieht es generell mit dieser Zukunftssicherheit aus? Sowohl individuell, da könnte Herr Steinhäuser was zu sagen, als auch kollektiv um unsere Wissensbestände. Das wären dann eher Frau Beger und Herr Harre.
Gut, wir haben es ja nicht besser verdient, ne, wenn wir unsere Tagung dann mit Zukunft des Wissens beschreiben oder den Titel geben, dann wird natürlich alles angesprochen. Wir hatten das ja im vergangenen Podium schon, als es dann auch gleich noch um die Zukunft der Literatur geht, wenn die Lesegeräte sich ändern. Ich finde das ja auch alles wahnsinnig spannend. Ne? Wir müssen, und ich will auch überhaupt nicht, also verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, die Frage unterbinden, im Gegenteil, das soll ja genau hier diskutiert werden. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, die Aufnahmekapazität erschöpft sich wahrscheinlich jetzt langsam rapide und ich würde gerne dann, nachdem diese Frage beantwortet ist, haben wir eine Frage noch von Herrn Rauer und ich würde gerne dann kurz auffordern, also die noch Fragen stellen wollen, sollen sich das wirklich jetzt überlegen, denn dann machen wir nur noch eine Runde anschließend, sonst wird es einfach zu lang. Ja? Gut, also Herr Steinhäuser, dann Frau Beger, Herr Haller, wer sich berufen fühlt, vielleicht sogar auch Herr Bruch, weil natürlich die Zukunftssicherung von Wissen auch für die Wissenschaften eine entscheidende Rolle spielt.
Kurz zu der Frage nach dem DRM. Ein DRM, bei dem ein Dokument nur auf einem einzigen Gerät zu laufen kommt, da habe ich das Dokument nicht gekauft, da wird es mir gerade mal irgendwie zur Verfügung gestellt, das ist böse. Das ist auch nicht zielführend. Ich selber muss immer imstande bleiben, selbst zu entscheiden, auf welchem Gerät ich das gucke. Auch wir als Gerätehersteller werden kein DRM unterstützen, bei dem das Dokument nur auf unserem Gerät zu lesen ist. Da unterscheiden wir uns auch ganz klar vom Amazon Kindle, die ja genau das tun. Das wird es bei uns nicht geben, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Die Dokumente werden auf allen anderen Lesegeräten, die DRM, und das ist klassischerweise heute das Adobe DRM, unterstützen, solange bis es was Besseres gibt. Richtig glücklich sind wir auch mit diesem DRM nicht, weil DRM grundsätzlich ein Problem ist. Aber wir werden keine Dokumente ausliefern, die nur auf einem Gerät zu lesen sind. Das heißt, Sie erwerben das EPUB-Dokument und das ist hinreichend standardisiert und spezifiziert. Da ist es nicht wie mit einer Software, die, wenn die nicht mehr läuft, dann bin ich, es gibt so alte Musiksoftware, die auf OS 9 läuft, wenn der Rechner kaputt ist, dann dann ist vorbei. Ja, da gibt es auch Hardware, Spezialhardware, wenn die kaputt ist, dann war es das, dann kann ich meine Musik nicht mehr abspielen. Das ist ja in dem Datenformat nicht so. Das ist ein offenes, freies Datenformat und das Wissen darum, wie dieses Datenformat funktioniert, das geht ja nicht weg. Es ist, by the way, auch total trivial. Es handelt sich um letztlich HTML mit einer gewissen Struktur in XML definiert. Das ist ein völlig triviales Format. Problematisch ist es nur dann, wenn es verschlüsselt ist. Da darf dann der Schlüssel nicht verloren gehen, aber das ist immer so. Deswegen heißen wir das ja auch nicht gut. Nicht zuletzt, weil es dazu führt, dass die Piraten im Besitz der besseren Dokumente sind. Wenn Sie zwei Dokumente nebeneinander legen, eins ist DRM und das andere nicht, ansonsten sind sie identisch, ist das ohne DRM das bessere Dokument. Mit DRM treiben Sie die Nutzer, auch die wohlmeinenden und fairen und Nutzer, die bereit sind zu zahlen, in Richtung der Piraten. Content, der ist nämlich besser, den kann ich nämlich auch wirklich, wirklich jedem Gerät anschauen und der geht mir auch nicht mehr verloren. Und es macht natürlich keinen Sinn, sich ein DRM-tes Dokument zu kaufen, um es dann irgendwo im Internet nochmal DRM-frei zu besorgen, nur damit man das überall lesen kann, wo man es möchte. Das dürfte man theoretisch, man hat es ja bereits gekauft, macht aber eigentlich keinen Sinn. Die Sorge, dass es dann irgendwann nicht mehr verfügbar ist, weil Google pleite geht, da müsste es schon arg kommen, würde mich jetzt wundern, was kann natürlich passieren, aber letztlich ist es Auftrag der Bibliothek, die ja alle Rechte und Möglichkeiten an diesen Digitalisaten hat, die dann aufzuheben und zur Verfügung zu stellen. Das ist ja gerade Sinn der Sache. Das heißt, es wäre dann im Auftrag der Bibliothek, dafür Sorge zu tragen, dass der Content den Niedergang Googles überlebt. Und das ist ja durchaus sinnvoll und auch so gewollt dann.
Ja, noch eine ganz kurze Antwort zur Langzeitarchivierung, die ja hier angesprochen worden ist. Das ist eine Mammutaufgabe, da haben Sie völlig recht. Es ist nicht so einfach damit getan, dass man sagt, ja, das nächste Lesegerät wird es auch irgendwo noch bringen. Wir alle kennen das mit Textverarbeitung, dass wir bestimmte Dinge von ein paar Jahren nicht mehr aufrufen können. Und das war ja auch ganz zu Anfang meine Frage an Google und auch eine Bedingung, die Bibliotheken an Google knüpfen. Um sie zu unterstützen, bitte gebt uns zur Langzeitarchivierung die Digitalisate, gebt sie einfach an die zuständigen Nationalbibliotheken. Völlig richtig, die haben den Auftrag. Die sitzen schon zusammen international, versuchen durchaus hier Programme zu entwickeln. Aber stellen Sie sich das bitte nicht so einfach vor, wie früher haben wir Bücher ins Regal gestellt. Und sie waren einfach haltbar. Digitalisate sind nach heutiger Auffassung ja noch nicht mal so haltbar wie Filme. Das heißt, wir haben hier echt ein Problem, aber die Bibliotheken stellen sich dieser Aufgabe. Möchten Sie noch
dazu? Wir geben uns diese. Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Eigentlich ist das gar kein Problem, was wir nur in dem Bereich der Buchsuche oder der Bücher haben, denn dieses Problem der Datensicherheit auf eine Perspektive über Menschengenerationen hinweg gibt es ja in allen möglichen anderen Bereichen auch. Also wenn Sie sich überlegen, wenn Ihre Bank morgen pleite geht, was passiert mit den Daten dann? Also ich meine, da gibt es schon technische Lösungen und auch wenn Sie nicht allen Google über den Weg trauen, technisch kann man Google, glaube ich, allemal über den Weg trauen, dass die Daten gesichert sind und nicht nur an einer Stelle, sondern auf mehreren Datencentern. Also da habe ich keine Sorge.
Herr Bruch, bitte. Ich würde nur ganz gerne noch erwähnen wollen, natürlich ist das eine sehr große Herausforderung mit der Datensicherung, aber diese Herausforderung ist nicht auf Google beschränkt. Also mit der Umstellung, die wir haben vom Print-Publizieren auf das elektronische Publizieren, heißt das auch, dass die Datensicherung, die bisher von den Bibliotheken für alle Verlage sozusagen wahrgenommen worden ist, ja, soweit die Verlage keine entsprechenden Kopien bei irgendwelchen Nationalbibliotheken hinterlegen, genauso ungesichert ist. Also da nicht, dass der Eindruck entsteht, mit dem Google Book Search würde mehr Unsicherheit in die Welt kommen als ohne.